Wenn man mit Nichtchristen ein Gespräch über den Glauben führt und über die Bibel und die Bedeutung davon, dann gibt es wahrscheinlich, vielleicht geht es euch auch so, gibt es so einige Bibelstellen, die möchte man, dass die andere Person sie lieber nicht kennt und lieber nicht darüber reden. Ich denke da zum Beispiel an Josua, die Landnahme, aber eben auch die Bibelstelle, die ich heute zur Grundlage nehme für meine Predigt. Über die reden wir ganz generell nicht so gerne und vielleicht dann eher, wenn schon, in einem geschützten Rahmen, so im Hauskreis, wo alles Gleichdenkende unter uns sind. Die Bibelstelle, die ich meine, ist Epheser 5, die Verse 21 bis 33, und wir sind gesagt immer noch bei unserer Serie über die 10 Gebote. Wir hatten das letzte Mal angefangen mit, also die erste Predigt, da ging es um die Bedeutung von der Ehe oder was die Ehe ist überhaupt. Es halt irgendwie, hä? Was die Ehe ist, und die zweite Predigt ging darum, was bedeutet Mann sein, was bedeutet Frau sein, und heute soll es mit diesem Thema weitergehen. Ich lese uns Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, welch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwa dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Soweit das Wort Gottes. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal darüber geredet, was die Bedeutung von Mann sein und Frau sein ist. Sind es nur zufällige Merkmale wie die Hautfarbe? Oder hat Mann sein und Frau sein tiefere Bedeutung? Wir haben uns zuerst mit den zwei ersten Kapiteln der Bibel beschäftigt, welche uns ja immer wieder so das Original aufzeigen, immer wieder aufzeigen, wie Gott, was sich Gott eigentlich gedacht hat mit der Schöpfung und mit uns Menschen. Und da haben wir zwei Grundtatsachen festgestellt. Die erste ist, Mann und Frau sind völlig gleichwertig. Sie sind beide als Ebenbilder Gottes geschaffen worden. Sie werden beide von Gott gesegnet. Und sie erhalten beide den gleichen Auftrag, nämlich fruchtbar zu sein und die Erde untertan zu machen. Bei aller Gleichheit aber gibt es auch Unterschiedlichkeit. Es wurden nicht zwei Männer gemacht, sondern eben ein Mann und eine Frau. Und die Frau wird als Gehilfin oder Hilfe bezeichnet, die ihm entspricht. Und für die Bibel sind dies, das ist meine Meinung, unumkehrbare Rollen. Niemals wird gesagt, dass der Mann der Gehilfe sei oder dass er für die Frau geschaffen sei. Wir finden durch die ganze Bibel hindurch immer das gleiche Schema. Die Frau ist gleichwertig, sie ist aber nicht gleichartig, sie ist eine Gehilfin, Hilfe, was auch immer das bedeutet, das kann man falsch verstehen. Der Mann wird Haupt genannt. Und das war die Schöpfungsordnung. Das war eine perfekte Ordnung. Sowohl der Mann wie auch die Frau waren damals vollkommen glücklich. Zuletzt hatten wir uns noch die Geschichte vom Sündenfall angesehen, welche im 3. Kapitel der Bibel beschrieben wird. Erst hier sehen wir, warum eben die Verhältnisse nicht mehr so sind, wie sie waren. Warum das Verhältnis auch zwischen Mann und Frau oftmals so schwierig ist. Es ist die Sünde, die eben in diese perfekte Schöpfung Gottes eingebrochen ist und das vollkommene Verhältnis zwischen Mann und Frau beschädigt hat. Nicht das Hauptsein des Mannes an sich ist falsch, nein, das Problem liegt darin, dass der Mann wegen seiner Sünde und wegen der Sünde seine Stellung missbraucht, um die Frau zu unterdrücken, wie er das durch alle Jahrhunderte hindurch getan hat. Und darum ist die Lösung, wie wir gleich sehen werden, welche das Neue Testament bringt, nicht die Abschaffung des Hauptseins des Mannes, sondern die Rückkehr zum guten Ideal der Schöpfungsordnung. Das Evangelium verändert nie die Schöpfungsordnung. Es verändert den Menschen, der durch die Sünde versklavt wurde. Es verändert den Mann, der seine Frau unterdrückt, um seine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und macht aus ihm einen Mann, der seine Frau liebt und sein Hauptsein dafür gebraucht, ihr zu dienen und nicht seinen egoistischen Bedürfnissen. Ich glaube, dass das die Vision des Neuen Testaments ist. Doch so weit sind wir noch nicht. Ich habe gesagt, dass dieser Bibeltext uns manchmal peinlich ist. Und ich denke mir, dass er den damaligen Christen in der Gemeinde in Ephesus ebenso peinlich war. Nur, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Was da Paulus über das Zusammenleben von Mann und Frau sagte, war unerhört. Der vorgelesene Text ist ein Bestandteil, eines größeren Textes, der auch das Zusammenleben zwischen Kindern und Eltern und Sklaven und Sklavenhändler oder Sklavenherren regeln, nicht Händler. Und die Luther-Überschrift lautet die christliche Haustafel. Solche Haustafeln sind keine Erfindung von Paulus, sondern waren in der griechischen und römischen Kultur bekannt und regelten eben das Zusammenleben im großen Haushalt, wo eben Kinder, Frau, Sklaven und so weiter dazu gehören. Und in diesen Haustafeln wurde das männliche Oberhaupt eben unterwiesen, wie er seine Frau, seine Familie, seine Kinder und auch die Sklaven am besten regieren kann. Paulus übernimmt nun diese Form, aber er verändert sie radikal. Er verändert die Fragestellung radikal. Es ist nicht mehr die Frage, wie der Hausherr am besten regieren kann. Nein, die Frage lautet neu: Wie kann ein Hausherr, der die Liebe Christi am eigenen Leib erfahren hat, diese Liebe in seinen Beziehungen zu Frau, Kindern und Sklaven nachahmen? Und nicht nur das, auch das war neu. Auch die Frauen, die Kinder, sogar die Sklaven werden persönlich angesprochen. Auch sie sind dazu berufen, ihre jeweiligen Rollen nach dem Vorbild Christi zu gestalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der antiken Gesellschaft tiefe Gräben waren. So wie Juden und Heiden waren auch Herren und Sklaven, in einem geringeren Maße auch Männer und Frauen stark getrennt. Inmitten einer solchen segmentierten Gesellschaft war aber in Ephesus etwas Neues entstanden. Gott hatte Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, Juden, Heiden, Sklaven, Sklavenherren, Arme, Reiche, zu einer neuen Gemeinschaft zusammengefügt. Eigentlich ein Wunder, die Gemeinde Gottes. Unterschätzen wir ja nicht, was da geschah. Wie gesagt, es gab tiefe Gräben, gerade auch zwischen Heiden und Juden. Und so schreibt Paulus im 2. Kapitel an die Epheser dem Sinn nach: Vergesst nicht, dass ihr einst Heiden wart. Ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Ihr wart ohne Hoffnung, ohne Gott. Und jetzt kommt die gewaltige Aussage, Epheser 2, 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Eine gewaltige Veränderung hatte stattgefunden. Ihr seid jetzt nicht mehr Fremdlinge, nicht mehr Gäste. Nein, ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In der Gemeinde von Jesus sind diese tiefen Gräben nun verschwunden. Es ist eine große Familie. Für den Sklaven ist dein Herr ein geliebter Bruder in Christus geworden. Was für ein Skandal in der damaligen Welt. Und diese Realität sollte nicht nur die Gemeinde prägen, sondern auch die christliche Ehe und Familie. Und dabei werden, und das ist wichtig, nicht die Ordnungen Gottes über den Haufen geworfen, sondern jeder ist aufgerufen, an dem Ort, an dem Gott ihn hingestellt hat, seinen Beitrag zu dieser neuen Realität zu leisten. Also, in unserer Gesellschaft, die keine Unterschiede zulassen möchte, die egalitär geworden ist in einem völlig unbekannten Maß, in einem völlig außerordentlichen Maß, in dem sogar die Unterschiede zwischen Mann und Frau kleingeredet werden, ist es ein Skandal, dass die Frau aufgerufen wird, sich ihrem Ehemann und nur ihm zu unterordnen. Zur Zeit des Paulus war das völlig selbstverständlich. Gestoßen hätte man sich aber daran, dass der Mann nicht zum Herrschen, sondern zum Lieben aufgerufen wurde. Ihr seht, das Evangelium war ein Anstoß damals und es ist es bis heute geblieben. Auch in der christlichen Gemeinde ist diese Sache mit der Unterordnung in Verruf geraten. Einige mögen vielleicht einwenden, aber im Anfang, im Vers 21, da steht doch, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Heißt das nicht, dass sich auch der Mann der Frau mindestens teilweise unterordnen soll? Einige sehen das so. Ich möchte dagegen einwenden. Einerseits bedeutet das Wort unterordnen im Neuen Testament eben immer, dass es ein Oben und dass es ein Unten gibt. Und auch das gegenseitig gleich danach, das Wort gegenseitig gleich danach, macht dies nicht zunichte. Wir sind ja auch aufgefordert, uns gegenseitig die Lasten zu tragen. Und das bedeutet ja, und damit ist ja wohl kaum gemeint, dass du meine Last tragen sollst und ich deine Last. Das hilft ja nicht, oder? Viel eher heißt doch das, dass die Stärkeren unter uns die Lasten der Schwächeren tragen sollen. Vor allem aber zeigen uns die Beispiele, die verschiedenen Beispiele, die Paulus dann aufführt, dass er wohl kaum meint, dass dieses Unterordnen gleichwertig sein soll. Sonst müssten sich ja die Eltern den Kindern und die Sklaven den Sklavenherren unterordnen. Nein, jeder Christ ist wohl irgendwo in einer Situation, in der er sich zu unterordnen hat. Bürger müssen sich dem Staat unterordnen, ein Gemeindemitglied soll sich den Ältesten unterordnen, die Kinder den Eltern und so weiter. Und eben hier die Frau ihrem Ehemann. In anderen Situationen kann es sehr gut sein, dass die Frau eine Chefin ist. So müssen sich die Kinder der Mutter unterordnen. Und wenn ich als Arbeitnehmer eine Frau als Vorgesetzte habe, so muss ich mich dort ebenfalls unterordnen. Das Neue Testament, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, lehrt nicht eine allgemeine Unterordnung der Frauen unter die Männer. Nein, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Auch Gemeindemitglieder müssen sich ja nicht allen Ältesten der Welt unterordnen, sondern sie sollen sich ihren Ältesten unterordnen. Was könnte dies nun praktisch bedeuten? Sicher nicht, dass die Frau zu allem immer Ja und Amen sagt. Die Grenze des Gehorsams, wir haben das schon beim Staat gesehen, sind immer die Gebote Gottes. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zu kuschen und sich zu unterordnen, wenn der Mann gewalttätig gegenüber seiner Familie ist, wäre ein gewaltiges Missverständnis der biblischen Unterordnung. Auch heißt es nicht, dass immer der Mann ohne Diskussionen entscheidet. Nein, wenn ein Mann seine Frau liebt, dann wird er immer wieder ihr zuliebe seine Wünsche an zweiter Stelle setzen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es einmal nach langer Diskussion, wenn es wirklich um wichtige Dinge geht und man keine Einigung findet, dass dann der Mann die Verantwortung übernimmt und entscheidet. Ich selber kann mich jetzt nicht an eine Situation in meiner Ehe erinnern, in dem das so geschehen ist. Paulus fasst es wunderbar zusammen, dann im Vers 24, aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, nämlich hoffentlich freudig und freiwillig, aus Liebe zu ihm, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Diese Unterordnung ist aber eigentlich gar nicht der Schwerpunkt dieses Textes. Das übersehen wir oft. Wir sehen das schon allein an der Länge des Textes. Viel mehr Zeit investiert Paulus, um aufzuzeigen, was die Aufgabe oder die Pflicht des Mannes ist. Er soll seine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Unterordnung war, wie wir gesehen haben, für die damalige Zeit völlig selbstverständlich. Das wirklich Neue, Herausragende, Außergewöhnliche war die Aufforderung an die Männer, ihre Frauen so hingebungsvoll und aufopfernd zu lieben, wie Christus es getan hat. Also ihr Männer und zukünftigen Männer, ihr seid aufgefordert, eure Frauen zu lieben und nicht dafür zu sorgen, dass sie sich unterordnet. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn ein Mann seine Frau so liebt, wie Christus seine Gemeinde liebt, dann meint nicht, dass sie sich wohl in 99% aller Fälle gerne unterordnen wird. Mein Gefühl sagt mir auch Folgendes. Wenn ein Mann seine Frau regelmäßig auffordern muss, sich zu unterordnen, dann ist irgendetwas schief in dieser Ehe. Höchstwahrscheinlich hat sie nicht die Liebe erfahren, die ihr eigentlich gebührt. Wir machen es doch immer noch sehr gerne wie Adam und Eva. Wenn wir Probleme in der Ehe haben, dann würde der Mann wohl, wenn es möglich wäre, zu Gott gehen und ihm sagen, die Frau, die du mir gegeben hast, die will sich nicht unterordnen. Und die Frau würde dann zurückgeben, aber mein Mann liebt mich nicht so, wie er sollte. Und so sind wir wieder wunderbar im Streit. Aber wahrscheinlich würde Gott den Mann ansprechen zuallererst und ihn fragen, hast du deine Frau schon so geliebt, wie ich es dir geboten habe? Paulus sagt uns in diesem Text nicht nur, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, sondern er wird sehr konkret, was das bedeutet, wie diese Liebe aussehen soll. Er stellt uns die Liebe Christi vor Augen und fordert uns auf, ihm darin nachzufolgen. So sagt er zum Beispiel, dass er sich selbst für sie dahingegeben hat. Christus hat aus Liebe zu seiner Gemeinde die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen. Er wurde Mensch, war bereit, ein Leben in Einfachheit und Armut zu führen. Er hat sich demütigen, schlagen und schlussendlich töten lassen. Und das aus Liebe zu uns Menschen. Seine Liebe war nicht nur voller Hingabe, sie war auch ein Gewinn für seine Frau. Er hat sich dahingegeben, um sie zu heiligen, heißt es da. Er wollte, dass sie herrlich sei, keine Flecken oder Runzeln habe, untadelig sei. In einer wunderschönen Parallele im Alten Testament, im Propheten Hesekiel, sehen wir, wie Gott seine Braut Israel das Gleiche antut. Dort heißt es Hesekiel 16, und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinen Ledern an. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. Du aßest feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön. Und kamst zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern deiner Schönheit wegen. Ist es nicht wunderbar? Welche Frau möchte nicht schön sein? Das steckt doch schon in den kleinen Mädchen. Sie schminken sich, legen schöne Kleider an, schlüpfen in die Rolle einer Prinzessin. Ich selber hatte damals ganz andere Interessen. Ich wollte, wenn schon, der Schnellste oder der Stärkste sein. Vor dem Spiegel verbrachte ich relativ wenig Zeit. Und Gott wird uns hier als ein Bräutigam dargestellt, der nichts lieber möchte, als dass seine Frau wunderschön ist. Dass die tiefsten Wünsche seiner Ehefrau erfüllt werden. Dafür hat er sich dahingegeben. Das heißt natürlich auch wieder nicht, dass die Ehemänner alle Wünsche ihrer Frauen erfüllen sollen. Wir gehen ja von der Tatsache aus, dass auch Frauen Sünder sind und sich teilweise auch das Falsche wünschen. Zu lieben bedeutet manchmal auch einen Wunsch nicht zu erfüllen, wenn es dem anderen nicht zum Guten dient. Dem Alkoholiker werden wir ja hoffentlich kein Alkohol geben. Wir sollten uns aber danach ausstrecken, die echten Bedürfnisse unserer Frauen zu erfüllen. Dann erinnert Paulus die Männer noch an eine andere Tatsache. Sie sind durch die Ehe zu einem Fleisch geworden, wie auch die Gemeinde der Leib von Christi ist. Der Leib Christi ist. Wer also seine Frau liebt, der liebt sich selber. Nur eine psychisch kranke Person verletzt sich selber. Normalerweise hegen und pflegen wir unseren Körper. Wer also seine Frau schlägt oder unterdrückt, der fügt sich selber Schaden zu. Dass wir keine Frauen schlagen dürfen, sollte eigentlich die allergrößte Selbstverständlichkeit sein. Leider werden aber immer noch viel zu viele Frauen Opfer von Gewalt. Zum Schluss enthüllt uns Paulus dann noch ein Geheimnis über die Ehe. Dies Geheimnis ist groß, sagt er. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Die Tatsache, dass ein Mann und eine Frau zu einem Fleisch wurden, zu einem Fleisch werden, eine tiefe Einheit werden, viel tiefer, als wir uns das vorstellen können, ist ein Abbild von einer anderen tiefen Einheit, nämlich die Einheit zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Wie wir Menschen ja ebenfalls im Bilde Gottes geschaffen wurden, also etwas von Gott auf dieser Erde abbilden sollten, so ist auch die Ehe eine himmlische Realität. Damit so leben die Einheit zwischen Jesus und seiner geliebten Braut der Gemeinde dargestellt werden. Ist es nicht gewaltig? So unvollkommen, wie unsere Ehen manchmal, oftmals sind, mit all den Missverständnissen, dem Streit, den Unvollkommenheiten an Mann und Frau, trotz all dem dürfen wir nie vergessen, um was es in der Ehe geht. Wir sind dazu berufen, Bilder für eine großartige himmlische Wahrheit zu sein. Unser Herr Jesus hat ebenfalls eine Braut, die er trotz ihrer Unvollkommenheit liebt. Er hat sein Leben für sie dahingegeben, um sie eines Tages vollkommen vor sich zu stellen. Wenn deine Ehe ebenso unvollkommen ist, wenn sie vielleicht schwierig ist, du vielleicht am liebsten aufgeben möchtest, dann denke daran, auch in dieser schwierigen Situation oder vielleicht sogar speziell in dieser schwierigen Situation bist du aufgerufen, unseren Herrn Jesus gleich zu werden. Er liebt eine Braut, die schwierig ist, immer wieder mit anderen Liebhabern flirtet. Und trotzdem gibt er nicht auf, sondern sorgt dafür, dass sie eines Tages vollkommen vor Gottes Angesicht stehen wird. Und auch denjenigen unter uns, die wie Paulus unverheiratet sind, ruft dieser Text zu. Schau, die Ehe, so sehr wir uns vielleicht danach sehen, verheiratet zu sein, die Ehe ist ein Abbild, aber sie ist auch nur ein Abbild. Sie ist zwar ein Fleisch, aber sie ist eben nur Fleisch und damit nicht ewig. Mit dem Tod vergeht diese Realität. Was wirklich zählt, ist das, was die Bibel die Hochzeit des Lammes nennt. Eine Ehe kann niemals unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Das kann nur Gott. Und ob wir verheiratet sind oder nicht, die wahre Hochzeit steht uns noch allen bevor. Und darum betete Johannes am Schluss der Bibel, am Schluss der Offenbarung: Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich bete noch. Treuer Herr, wir danken dir für deine Liebe. Für deine Liebe für uns unvollkommene Menschen. Dass du deine Gemeinde liebst in all seiner Unvollkommenheit. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Du hast dein Leben dahingegeben. Wir sind teuer gekauft worden, sagt uns dein Wort. Es war deine Gnade gewesen. Und Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wir wirklich Bilder, Abbilder sein von dir. Gib uns die Liebe zu den Menschen um uns in der Gemeinde. Gib uns Liebe zu unseren Ehepartnern. Gib uns Liebe zu dieser Welt, die dich so braucht, Herr. Danke, dass du Uns hilfst, Herr, dort, wo wir drin sind, ob wir verheiratet sind oder unverheiratet. Gib uns Gnade. Ich möchte gerade für die bitten, Herr, die es vielleicht schwierig haben in der Ehe. Ich möchte ihnen Hoffnung schenken, Zuversicht, Aufblick zu dir, Herr. Ich möchte ihnen helfen, sie durchtragen und ihnen helfen, Herr, ein wirkliches Abbild von dir zu sein. Amen.